Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute arbeiten im Bundespresseamt.
Willkommen bei Existenzsichernd Arbeiten, heute mit Marta Duczynski. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Marta. Und ich fange mal mit meiner klassischen Frage an. Wenn du eine Visitenkarte hast, was steht da drauf? Und wenn du keine hast, was würde da drauf stehen? Womit würdest du dich selbst präsentieren?
Ich habe tatsächlich zwei Visitenkarten. Und das eine ist das, was ich hauptberuflich mache. Das ist das Bundespresseamt, wo ich Referentin bin in der Redaktion Digital, wo wir also die Webseite bundesregierung.de und bundeskanzlerin.de betreuen und quasi redaktionell begleiten. Und meine zweite Visitenkarte ist von der Swans-Initiative, wo ich mich ehrenamtlich als Gründerin auf der Visitenkarte aufgeschrieben habe.
Genau. Und heute haben wir dich ja eingeladen, hauptsächlich um uns etwas über deine Arbeit beim Bundespresseamt zu erzählen und wie du da überhaupt hingekommen bist. Aber natürlich interessieren wir uns auch für die zweite Visitenkarte. Ja. Fangen wir vielleicht einfach mal chronologisch an mit deiner Bildungsbiografie.
Ich komme vom Bodensee aus Friedrichshafen, wo ich ganz normal Grundschule und ganz normal Gymnasium quasi besucht habe. Ich habe ein Highschool-Jahr gemacht in der 11. Klasse, wo ich nach Illinois gegangen bin, in ein kleines Dorf namens Eureka, wo man alles lernt, was man wissen muss, um zu verstehen, warum jemand wie Trump Präsident werden konnte.
Also Schule fürs Leben.
Schule fürs Leben, keine Frage, ja. Also Humboldtsches Bildungsideal auf jeden Fall. Dann habe ich nach dem Abitur bin ich nach München gegangen, wo ich Politikwissenschaft studiert habe und habe im Rahmen meines Studiums in München auch ein Erasmus-Semester in Polen gemacht, in Krakau, wo meine Familie übrigens herkommt. Habe nach dem Bachelor einen Master gemacht in Schottland, einen einjährigen Turbo-Master in internationaler und europäischer Politik. Habe während des Masters, aber auch schon während des Bachelors, einige Praktika gemacht, unbezahlt, weil ich mir das damals habe gefallen lassen. Habe auch frei journalistisch gearbeitet, während des Studiums als auch nach dem Studium und bin dann, nachdem ich genau also da gearbeitet hatte, ich war zwischendrin auch bei einer politischen Stiftung in einem Auslandsbüro, habe ein bisschen fürs Rote Kreuz in Hamburg gearbeitet und bin dann letzten Endes 2015 im August ins Bundespresseamt gekommen.
Puh, das war jetzt alles schnell erzählt.
Oh nein.
Ich hack noch mal ein bisschen ein. Ja.
Ja.
Also Erasmus, Praktika, freie journalistische Mitarbeit schon während des Studiums. Hast du das gemacht, weil du so eine super strategische Denkerin bist? Weil du wusstest, mit einem Master in europäischer internationaler Politikwissenschaft muss man sich irgendwie schon rechtzeitig um Kontakte bemühen. Was waren so deine Beweggründe? Wie bist du dazu gekommen, dich da so zu engagieren?
Ich hatte Glück, dass immer das, worauf ich Lust hatte, auch das war, was gut ankommt. Strategisch, jein. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr früh für mich beschlossen hatte, dass ich Journalistin werden will.
Aha.
Und dadurch auch tatsächlich sehr früh zielstrebig darauf hingearbeitet habe.
Und das, was heißt denn sehr früh? Wann?
Also ich habe, glaube ich, ich bin auf 5. oder 6. Klasse zum ersten Mal bei der Lokalzeitung aufgelaufen, habe gesagt, ich möchte gerne freie Mitarbeiterin werden.
Ach,
ja, das fanden die auch. dann hat es aber, glaube ich, noch ein bisschen gedauert, bis ich dann bei uns einer anderen Lokalzeitung, dass ich in der Jugendseite quasi mitgeschrieben habe. Ich habe dann während meines Jahres in Amerika auch eine Kolumne für unsere Lokalzeitung geschrieben, so Martha im Ausland, so meine Abenteuer in Amerika. War halt irgendwie Schülerzeitung, dann die Chefredakteurin, habe dann irgendwie auch unsere Abi-Zeitung oder Abi-Buch, je nachdem, wie man es nennt, gemacht. habe dann nach dem Abi, also habe während des Abis ein kurzes Praktikum gemacht in unserer Lokalzeitung, so ein dreiwöchiges, habe dann nach dem Abi dann direkt normale quasi journalistische Praktika angefangen. Und das heißt, mein ganzes Studium, also vor allem, also eigentlich mein Bachelorstudium, muss man sagen, war schon sehr darauf ausgerichtet, ich möchte Journalistin werden. Habe auch bei einem Radio in München gearbeitet, bei so einem Ausbildungskanal, wo ich auch schön moderieren und eigene Beiträge produzieren durfte. War dann auch im ARD-Studio Warschau und habe da erst ein Praktikum gemacht und durfte dann als Producerin arbeiten während der EM 2012, was auch cool war, weil dadurch, dass ich halt auch Polnisch spreche, ich tatsächlich mit journalistischer Vorerfahrung und Polnischkenntnissen auch nützliches Mitglied dieser Redaktion war quasi, hatte schon vorher, als ich noch in München war, auch ein Praktikum bei Galileo gemacht. Und so mein ganzes, ja, so, also mein ganzer Bachelor war eigentlich darauf ausgerichtet, so ich werde mal Journalistin. Bis ich dann ein Praktikum gemacht habe bei der politischen Stiftung, wo ich dann später auch nochmal gearbeitet habe und festgestellt habe, verdammt, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und es war für mich so eine mittelschwere...
Diese Stiftungsarbeit.
Genau, also diese Stiftungsarbeit, weil mich vor allem politische Sachen interessiert haben und weil im Journalismus einfach relativ katastrophale Arbeitsbedingungen herrschen. Also ich hatte auch ein Stipendium, ein Studienbegleitendes mit einer journalistischen Ausbildung und viele Leute, die das Stipendium absolviert haben, haben jetzt großartige Jobs und einige verdienen auch viel. Andere haben großartige Jobs, bei denen sie wenig verdienen. Ich würde sagen, so in dem Umfeld bin ich immer so mittelmäßig Krösus. Also es ist nicht ganz krass, aber man ist doch deutlich drüber einigen. Und das war so für mich nach dem Bachelor so dieser Punkt, wo ich dachte so, ich möchte gewertschätzt werden für das, was ich kann. Ich habe viel gearbeitet und hier kann ich mich schneller mit politischen Themen beschäftigen und muss nicht darauf warten, dass mir ein paar ältere Herren irgendwann mal gönnerhaft irgendwas Politisches an die Hand geben. Und war natürlich so, dass dadurch, dass alles auf das Journalistinwerden ausgerichtet war, ich dachte, gut, das kann man auch mitnehmen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es so ganz weit weg davon war, aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte politischer arbeiten und zwar irgendwo, wo ich auch gewürdigt, gewertschätzt werde und zwar eben auch in so einem institutionalisierten gewertschätzt werden. Ne? Also auch mit ordentlicher Bezahlung und eben mit ordentlichen Arbeitsbedingungen. Und das heißt, ich habe dann nach dem Bachelor, nach diesem Praktikum dann quasi so ein bisschen für mich abgeschlossen, habe gesagt, okay, das mit dem Journalismus ist jetzt für mich noch so ein Ding, das mache ich vielleicht nebenher, aber darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr raufgehen. Mhm. Und habe dann nach dem Bachelor, wie gesagt, erstmal nochmal bei dieser Stiftung gearbeitet, habe dann, aber war ganz kurz, es waren nur 4 Monate, weil ich erst den Master machen wollte. Und nach dem Master war das dann so, weil du das Thema Netzwerk nämlich angesprochen hast, klingt alles schön fancy und ich habe noch schön fancy ein Praktikum in der Deutschen Botschaft in London gemacht, nachdem ich in Schottland einen Master gemacht habe. De facto sind das aber Dinge, die nicht unbedingt mit einem Netzwerk einhergehen. Ne? Weil wird jetzt das Auswahlverfahren vom AA nicht besser bestehen, nur weil man schon mal ein Praktikum gemacht hat. Klar, man kann die Leute fragen, die da arbeiten, aber es ist jetzt weniger so, dass mich jemand empfohlen hat. Ne? Oder dass jemand sagt, hey, guck mal, die kann was, wir melden uns bei ihr, wenn wieder eine Stelle frei ist. Und deswegen, auf der einen Seite ist es natürlich schon prestigeträchtig und ich weiß das auch zu schätzen, was ich da quasi jetzt vorzuweisen habe. Aber gerade wenn es um das Thema Netzwerken geht, waren das so Dinge, die mir direkt auf der Jobsuche nur in dem Sinne geholfen haben, dass sie auf dem Lebenslauf waren. Mhm. Ne, aber nicht, dass ich wirklich Leute konkret anschreiben konnte und so, sag Bescheid, wenn du was weißt. Du weißt, dass ich was kann, kannst du mich empfehlen. Das hat dann jemand anders erledigt. Und zwar gab es dann eine Ausschreibung eben vom Bundespresseamt, auf die mir dann eben jemand geschickt hatte und gemeint hat, hier bewirb dich doch mal, das wäre doch was für dich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, das klingt super. Und das war nämlich genau das, was ich gesucht hatte. Ich konnte mein journalistisches Arbeiten, was ich schon konnte, was ich ja nach dem Masterabschluss auch weiter gemacht hatte, mit einbringen, aber in einem dezidiert politischen Umfeld, wo halt klar war, ich arbeite hier in einem politischen Bereich. Und genau, so hat dann mein Weg ins BPA geführt. Mhm.
Du, wir reden ja jetzt gleich über deinen Alltag beim Bundespresseamt. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Chronologie. Ich würde noch mal ganz gerne wissen, gibt es irgendwas, du hast das alles so vernünftig gemanagt und hast auch so schnell Klarheit gehabt. Ne? Viele müssen ja erstmal in den prekären Journalismus, um dann irgendwann nach Jahren zu entscheiden, nee, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung, auch im Finanziellen, ne? Oder das Thema Sicherheit und so weiter. Mhm. Das ist alles so ziemlich, dir war ziemlich schnell sehr viel klar und du konntest dich danach orientieren. Das ist ja irgendwie auch eine Stärke, ja, so klar zu sein und nicht erst 5-mal ins gleiche Loch zu fallen. Ne? Vielleicht ist es einfach so eine Persönlichkeitsgeschichte bei dir, was denkst du? Oder hast du dir das angeeignet? Hast du das irgendwo abgeguckt? Wurde dir das einfach so mitgegeben auf deinen Weg?
Also ich weiß, dass ich ein Riesenglück auch hatte damit, dass ich früh wusste, was ich machen will, weil ich kenne viele, die das bis heute nicht wissen, die auch wesentlich, also nicht wesentlich, aber die auch ein bisschen älter sind als ich und die sagen so, wie kann es sein, dass du irgendwie mit 12 irgendwie deinen Weg angefangen hast zu beschreiten und ich bis heute nicht weiß, welchen Pfad ich haben will. Ne? Also
wie kam das denn überhaupt? Da wollte ich dich auch noch fragen. Woher kam die Klarheit, ich will Journalistin werden?
Ich kann das so genau gar nicht sagen. Also ich weiß, ich hatte halt immer schon Spaß am Schreiben und Spaß an der Sprache. Aber woher dieses ich werde journalistisch arbeiten kommt, kann ich nicht beurteilen. Nur, dass je mehr ich es gemacht habe, desto mehr hat es mir Spaß gemacht. Und ich bin jetzt auch in der schönen Position, dass ich jetzt zwar ab und zu noch Artikel schreibe, aber nur das, worauf ich halt Lust habe, was mich wirklich interessiert. Und das ist eben nicht mehr der irgendwie das Existenzsichern der irgendwie Alltagssachen ist, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich muss jetzt Geld verdienen. Sondern dass ich auch sagen kann, diesen Artikel schreibe ich jetzt und den mache ich jetzt aber nur, weil ich Lust drauf habe und nicht, weil ich ihn notwendigerweise dafür brauche. Was dieses Vernünftigsein angeht, ich glaube, das hat zwei Faktoren. Das eine ist, dass ich einen Master ausgesucht habe, der mich mit einem fünfstelligen Betrag an Studiengebühren zurückgelassen hat. Das heißt, es war halt relativ schnell klar, so ich habe kein Elternhaus, das mir das mal eben schön hinterher schieben wird. Ich muss halt drauf schauen, dass das Geld wiederkommt. Ein Stück war, glaube ich, auch einfach ein selbstbewusstes Bild von dem, was ich kann. Ich sage, ich weiß, ich bin gut in dem, was ich mache und ich möchte auch wo arbeiten, wo das eben auch gewertschätzt wird. Und ein dritter Faktor ist, glaube ich, dass ich aus einem früh geschiedenen Elternhaus komme, wo ich halt relativ früh als Kind quasi gelernt habe, verlass dich nicht drauf, dass ein Kerl dich versorgt. Ne, das muss jetzt nicht mal boshaft irgendwie sein wegen Scheidung, das kann auch sein, dass irgendwie der Vater stirbt oder sonst etwas anderes passiert. Und das heißt für mich so eine so der Kern, Dinge, die ich so aus meiner Kindheit mitgenommen habe, so du musst selbstständig sein, du musst auf dich selber achten, du musst auf dich selber auch finanziell achten können. Und ich würde mal sagen, das war so ein Zwischenspiel aus diesen drei Sachen.
Okay. Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, obwohl das jetzt alles wirklich klingt wie besser hätte man es gar nicht machen können, aber gibt es trotzdem noch was, wo du sagst, doch, das hätte ich anders machen können oder an der und der Stelle hätte ich mich vielleicht doch... So, wenn ich da nochmal wäre, würde ich das jetzt nochmal anders machen. Gibt es das irgendwie?
Also im Großen und Ganzen nicht. Ab und zu habe ich mich schon gefragt, ob all das, was ich gemacht habe, irgendwie mit meinen 6 Praktika und dem ganzen Zeug, ob ich mir nicht hier und da mal mehr was gönnen hätte können, was man nicht für einen Lebenslauf macht. Also wie gesagt, ich habe alles, was ich gemacht habe, hat mir auch Spaß gemacht. Es gab ein Praktikum, das mir nicht viel Freude bereitet hat, das mir aber sehr viel mitgegeben hat an trotzdem Lernen und viele Geschichten, was auch damit zu tun hat, dass das Unternehmenskommunikation bei einem Tabakkonzern war und da lernt man einfach trotzdem viel, auch wenn man lernt, dass man da nicht bleiben möchte. Aber es gab schon immer so ein paar Sachen, bei denen ich dachte so, die Semesterferien hätte ich auch einfach mal nur Urlaub machen können. Ne? Oder hier hätte man, also wirklich so dieses, ich hab jetzt nicht so dieses Syndrom von irgendwie einem McKinsey-Berater, dem sein Leben an ihm vorbeigezogen ist. Aber so hier denke ich so, ach ja, guck mal, da hätte man, das ist ja cool, dass die einfach mal hier ein halbes Jahr Sabbatical oder meine Schwester, die dann irgendwie ein halbes Jahr jetzt zum Beispiel gerade in Mexiko war und einfach da an der Bahn im Hostel gejobbt hat und surfen und Spanisch gelernt. Und das sind immer wieder so Dinge, wo ich denke, ab und zu Freude ohne Lebenslauf, so hätte ich mir schon ab und zu gegönnt, glaube ich. Ja.
Ohne Zielorientierung.
Genau.
Einfach.
Ja.
Ja, du bist ja jetzt auch, das sieht man nicht, wenn man den Podcast hört, noch relativ jung. Nämlich, verrätst es?
Noch 29.
Kannst du so ungefähr sagen.
Ist okay, ich bin fast 30.
Fast 30, genau. Da haben Menschen in meiner Generation gerade mal ihr Studium beendet, ne? Nach 20 Semestern. Ja. Und wir hatten viel von dem, ne? Was du gerade beschrieben hast, was so ein bisschen gefehlt hat. Aber gut, das wirst du dir bestimmt auch irgendwie noch organisieren, so wie ich dich jetzt kenne oder kennengelernt habe. Ne? Das geht wahrscheinlich auch mit dem Bundespresseamt. Kommen wir doch mal zum Hier und Jetzt. Du bist dann... Ne, nach diesem Jahr ungefähr dann beim Bundespresseamt angekommen, nachdem dir jemand vorgeschlagen hat, bewirb dich doch da mal.
Genau.
Was hat dich denn da erwartet, beziehungsweise ist das dann wirklich aufgegangen? Du hast die Stellenausschreibung gelesen, das hat dir gefallen. Du dachtest, ja genau, jetzt bringe ich das zusammen, das Interesse am Journalismus und die politische Arbeit. Ist es genau das gewesen? Und von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Wie lange arbeitest du da überhaupt schon?
Ich bin da jetzt seit 3,5 Jahren, seit August 2015.
Und ich weiß auch, dass sich da schon jetzt auch was verändert hat an deinem Stellenprofil. Ne? Vielleicht erzählst du erstmal, wie es angefangen hat und dann kannst du gerne zum heutigen aktuellen, was ein typischer Alltag, ein typischer Tag im Leben einer Bundespresseamt-Mitarbeiterin. Wie heißt deine Position nochmal?
Referentin heißt das.
Okay. Ja.
Ne? Kann ich noch gleich ein bisschen was zu erzählen? So höhere Dienst, das ist quasi für die Leute, die Master, Magister oder höher haben oder Diplom. Und das ist quasi, das heißt dann Referentin, wenn man zum Beispiel einen Bachelor hat oder andere fachspezifische Abschlüsse, dann macht man zum Beispiel, ist man im gehobenen Dienst. Also es gibt verschiedene Laufbahnen quasi und die, in der ich mich befinde, ist der sogenannte höhere Dienst und das bedeutet, man braucht einen Masterabschluss oder gleichwertig. Mhm. Bei dem Bewerbungsverfahren war ich sehr aufgeregt, weil man mich erstmal mit Aufgaben konfrontiert hat, so kleinen Tests, die aber im direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit standen quasi, die ich dann auch ausgeführt habe. Das bedeutet, ich hatte ich war sehr beeindruckt, weil man sehr gemerkt hat, das war ein Bewerbungsverfahren, bei dem sie wirklich herausfinden wollen, kannst du das, was du hier machen wirst, also die Aufgaben? Und zweitens, wo sie dich einfach kennenlernen wollen, so wie bist du drauf? Mhm. Und das war für mich eine sehr beruhigende und gleichzeitig panikmachende quasi Erkenntnis, weil ich da rauslief und dachte, boah, das war so angenehm, ich fand die Leute so nett, es hat so viel Spaß gemacht. Genau, nach diesem Bewerbungsverfahren kam ich dann schön wieder raus und war irgendwie ganz angetan und trotzdem ein bisschen nervös und habe dann relativ schnell dann den Anruf eben vom Personalchef bekommen, der meinte, ja, ich freue mich und wir würden uns freuen, wenn Sie kommen. Und ja, dann bin ich ins BPA gekommen.
Chaka,
genau. Chaka. Das war ein sehr, sehr aufregender Tag. Und dann habe ich im BPA angefangen, im Lagezentrum. Das ist sozusagen die Sofortunterrichtung der Kanzlerin, der RegierungssprecherInnen und der Regierung und der Ministerien und der Pressestellen insgesamt. Was wir dort machen, ist, wir werten Agenturmeldungen aus, also alle gängigen Agenturmeldungen wie die Deutsche Presseagentur, die dpa, Reuters, die katholische Nachrichtenagentur und der evangelische Pressedienst und auch AFP und also der französische und der AP, der amerikanische. Und dann schaut man quasi sich so Meldungen an und schaut, was davon ist regierungsrelevant. Was sehr, sehr spannend ist, weil man immer sehr gut weiß, was passiert. Gleichzeitig ist es auch etwas zynisch machend, weil man auf ständiger Basis sieht, ach, hier war wieder ein Attentat, hier sind wieder Menschen in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer ertrunken und all diese Sachen, man jeden Tag voll geflutet wird damit.
Du kannst auch nicht sagen, oh nee, ich habe jetzt mal keine Lust auf Medien, ne? Oder ich will jetzt mal die Nachrichten nicht hören.
Ja.
Das darfst du dann eben einfach nicht.
Ne? Also man kommt da nicht raus, genau. Und gleichzeitig muss man auch im Urlaub, muss man das auch immer wissen, damit man einfach weiß, was passiert ist. Ne? Was ich sehr spannend fand, an dem Job war, dass wir im Schichtdienst gearbeitet haben. Richtig 24 Stunden Schichtdienst. 7 Tage die Woche, auch Feiertage.
24 Stunden am Stück?
Nee, nicht am Stück, aber 24 Stunden sitzt da immer jemand.
Okay.
Der
Posten ist immer besetzt.
Genau. Okay. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, weil ich das als sehr studentisches Arbeiten empfunden habe. Also es ist halt schon angenehm, wenn so eine Schicht irgendwie erst um 13 oder sogar um 17 Uhr anfängt. Da kann man tagsüber in aller Ruhe irgendwie einkaufen, seinen Krempel erledigen. Man kann irgendwie Arzttermine bekommen ohne Schwierigkeiten und so. Also alle immer so, boah, Schicht, das klingt ja schrecklich. Aber ich muss sagen, ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich fand es eine sehr, sehr angenehme Arbeitsart. Auch weil das einfach ein super Team ist. Also die Leute, die da arbeiten, die haben auch einfach nur eine andere Einstellung zum Tagesablauf. Und es war eine sehr, sehr angenehme quasi erste Station.
Mhm. Du bist mit einer Vollzeitstelle eingestiegen.
Genau.
Ne? Das heißt,
genau.
So eine Schicht dauert dann auch 8 Stunden, egal genau. Wie viel Uhr sie anfängt.
Genau, ja. Und das war so meine erste Station da. Da war ich, wie gesagt, in diesem Lagezentrum. Und jetzt bin ich seit September letzten Jahres in der Redaktion Digital. Das bedeutet, das ist jetzt die Abteilung, die für Kommunikation zuständig ist und für die Öffentlichkeitsarbeit. Und bei uns gibt es die Leute, die die Videos machen und produzieren, die Leute, die Social Media, also Facebook, Instagram und YouTube betreuen und ich bin quasi in der Redaktion für die Webseite. Das heißt, wir sind quasi die Redaktion, die Artikel betreut aus unseren Fachreferaten, die quasi bei uns die Expertinnen und Experten im Haus schreiben zu politischen Themen und quasi dafür sorgen, dass die auf die Seite kommen und parallel dazu auch eigene Geschichten und andere Formate schreiben, die dann auch auf die Seite kommen.
Und wie kamst du? Hast du dir das selber ausgesucht oder ist das so im Bundespresseamt, dass man da praktisch von Abteilung zu Abteilung herumgewandert wird? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ja, also es ist schon vorgesehen, dass man verschiedene Stationen macht im Haus. Gerade auch bei den Jungen ist es natürlich so, dass man noch viel lernen möchte und sich verschiedene Sachen anguckt. Das unterscheidet sich ein bisschen auch zwischen Beamten und Angestellten. Also als Angestellte, so wie ich eine bin, wird man für ein bestimmtes Referat quasi eingestellt und ist dann entsprechend nicht so, dass man wild im Haus rumgereicht wird, wenn ich das mal so formulieren darf. Bei Beamten ist es so, die werden für das gesamte Haus eingestellt und sind das entsprechend auch überall erstmal einsetzbar und quasi wird von denen dann auch erwartet, dass sie bereit sind, mehrere Stationen auch in kürzeren Zeiträumen zu machen. Das bedeutet, ich war zum Beispiel 3 Jahre auf einer Station und die meisten so aus den meinen Jahrgängen, die verbeamtet sind, die haben in der Zeit 3-4 Referate auch gemacht. Mit der neuen Redaktion war das dann einfach tatsächlich so, dass sie Leute gesucht hatten, die journalistische Vorerfahrung haben, die journalistisch arbeiten können. Und da bin ich halt eben eine der Personen gewesen, die halt eben genau mit diesem Hintergrund in dem Haus auch gearbeitet haben. Und dementsprechend hat man dann quasi mich dann auch sehr gerne in diesen neuen Bereich quasi gelassen, weil wir jetzt eben auch die Redaktion komplett umstrukturiert haben und auch die Webseite und so als Kommunikationskonzept gerade alles neu aufgebaut wird. Genau, und deswegen ich dann quasi da daran jetzt beteiligt bin, dieses neue quasi Kommunikationskonzept umzusetzen und einfach an eine neue Neugestaltung der Seite mitzuarbeiten.
Okay. Ich weiß ja, dass ich weiß von Swans und das erzählst du uns jetzt wahrscheinlich auch gleich noch, vielleicht bevor wir uns vom Bundespresseamt jetzt erstmal thematisch verabschieden. Nochmal für Absolventinnen, weil du auch angesprochen hast, es gibt die verschiedenen Dienste, es gibt den Unterschied zwischen verbeamtet, nicht verbeamtet. Nehmen wir mal an, im Publikum unter den Zuhörerinnen sitzt jetzt jemand, die sich total gerne da auch sehen würde. Was würdest du ihr empfehlen? Also wie läuft der, was ist es? Muss man einfach die Augen aufhalten? Die Stellenangebote werden wahrscheinlich auf der eigenen Seite veröffentlicht oder auch woanders noch zusätzlich. Kann man irgendwas machen, damit sich die Chancen erhöhen? Jetzt nochmal so Tipps für Berufseinsteigerinnen, vielleicht auch tatsächlich ähnlich wie du gestrickt, die sagen, ja, journalistisch, aber eben gerne in einer sicheren Einrichtung, die auch Größe hat, ja. Was könntest du empfehlen?
Also grundsätzlich ist es so, dass das BPA keine Einstiegsjobs vergibt. Also am einfachsten ist es, wenn man woanders was gearbeitet hat und sich dann beim BPA bewirbt. Direkt nach dem Studium würde ich sagen, ist es schwierig. Was aber natürlich man immer gerne machen kann, ist sich um ein Praktikum bewerben. Und durch diese verschiedenen Praktikamöglichkeiten im BPA kann man sich dann auch direkt vorher überlegen, welche Arbeitsbereiche interessieren mich denn? Möchte ich lieber in ein Fachreferat gehen, das sich mit zum Beispiel der Öffentlichkeitsarbeit mit spezifischen Themen einfach beschäftigt? Möchte ich sehen, wie die Internetredaktion oder die Social-Media-Redaktion arbeitet? Und dann ist das, gerade wenn man noch im Studium oder gerade frisch aus dem Studium ist, ist das wahrscheinlich eher so das quasi passendste. Und ansonsten bei Bewerbungen, wir schreiben relativ viel aus. Also es sind jetzt so dieses Jahr und noch in den nächsten 2 Jahren werden auf jeden Fall viele, viele Ausschreibungen kommen, weil bei uns viele Leute gerade in Rente gehen. Und das heißt auch sehr...
Der demografische Wandel,
genau. Das Haus wird immer jünger. Also auch, weil in den letzten 3 Jahren auch ich davon profitiert habe, dass immer mehr neue Leute reingekommen sind und immer mehr junge Leute auch einfach nachbesetzt werden. Das heißt, genau, grundsätzlich immer auf bund.de schauen bei den Ausschreibungen. Und dann aber genau ist vielleicht wichtig, dass man sich der Unterschiede bewusst ist zwischen gehobenem Dienst eben und höheren Dienst. Also ich unterscheide jetzt mal davon ausgehend, dass man einen Studienabschluss hat. Wenn man den Master hat quasi, dann ist man für den höheren Dienst qualifiziert. Das ist die sogenannten Referentinnen und Referenten. Und wenn man einen Bachelor hat, dann ist das der gehobene Dienst. Da heißen dann die Rollen Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter. Und das sind so die zwei verschiedenen Laufbahnen, die man sich einfach vor Augen führen muss. Und alle, die noch im Bachelor sind und sich überlegen, mal in den höheren Dienst zu wollen, es ist immer besser, wenn man erst den Master hat und sich dann mit einem Master auf eine Position im höheren Dienst bewirbt. Das ist immer einfacher, als wenn man sich aus einer SachbearbeiterInnen-Funktion quasi heraus versucht, dann einen Laufbahnaufstieg zu machen.
Mhm. Genau, jetzt, wenn man, ja, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Info, ne?
Ja. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Verbeamtung. Es ist immer leichter, also leichter, ne? Natürlich, man muss den Job trotzdem erstmal kriegen. Aber wenn man sich auf eine verbeamtete Stelle bewirbt, ist es wesentlich einfacher, auch verbeamtet zu werden, als wenn man aus einem Angestelltenverhältnis heraus sich um eine Verbeamtung bemühen möchte im Haus.
Ja. Okay. Gut. Ja, ich könnte dich jetzt noch was fragen. Du entscheidest selber, ob das drin bleibt oder nicht, weil es mich einfach interessiert. Ja. Ich glaube, die Zuhörerinnen auch. Ja, jetzt haben wir vom demografischen Wandel gesprochen. Die gehen, haben die letzten 30 Jahre im Bundespresseamt verbracht? Also ist das so ein Arbeitgeber, wo man sagt, jetzt bin ich hier, jetzt bleibe ich hier. Ich kann mich auch innerhalb des BPAs verändern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder ist das vielleicht wie bei anderen Arbeitgebern so, dass man dann nach 5 Jahren einfach geht, weil, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen? Wie kannst, also du kennst ja jetzt viele Leute, wie sind so die Karrieren beim BPA?
Also grundsätzlich ist das BPA wie auch sonst im öffentlichen Dienst ein Arbeitgeber, wo die Leute kommen und bleiben bis zur Rente. Das, glaube ich, trifft aber vor allem auf die älteren Generationen zu. Und ich glaube, wir sind eine Generation, der so oft eingeprügelt wurde, stellt euch darauf ein, ihr werdet nicht einen festen Job haben. Dass das jetzt umgekehrt die Arbeitgeber ein bisschen in den Hintern beißt, weil sie jetzt Leute vor sich haben, die sagen, ja, dann gehe ich halt wieder, ne, wenn es hier nicht so ist. Und im BPA ist es schon so, dass die jetzt in Rente gehen, doch wirklich ihr gesamtes Leben oder so irgendwie mehrere Jahrzehnte auf jeden Fall da verbracht haben. Und das Haus denkt auch so. Also das ist auch ganz klar so, da geht man davon aus, du bist da und du bleibst jetzt für immer da. Mhm. Und entsprechend gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann in Auslandsposten gehen. Also es gibt zum Beispiel an deutschen Botschaften auch Positionen, wo man hingehen kann. Man kann, wie gesagt, viele verschiedene Sachen innerhalb des Hauses ausprobieren. Also grundsätzlich ist es, dadurch, dass es ein kleines Haus ist, ist es auch ein relativ entspanntes, also im positiven Sinne, was eben Entwicklungsmöglichkeiten angeht.
Wie klein ist es denn?
Wir sind 500 Leute. Also im Vergleich zu Ministerien, die dann halt mehrere Tausend haben, ist das ein ziemlich kleines Haus mit einer ziemlich familiären Atmosphäre, wo man sich untereinander auch einfach besser kennt. Meine Einschätzung ist aber schon, dass das ein bisschen anders ist bei unserer Generation, bei den Leuten, ich würde mal sagen, 40 und runter, weil da einfach das auch die Generation ist, die einfach mit dieser Mentalität aufgewachsen ist. So, es ist nicht unbedingt alles sicher und ich werde nicht alles tun, um einen sicheren Job zu haben, weil ich gelernt habe, dass es das nicht mehr gibt. Und da gibt es schon welche, die dann auch einfach sagen, ich komme hier für ein paar Jahre, schaue, dass ich auf meinem Lebenslauf einfach meine Bundesregierung stehen habe und dann gehe ich auch wieder.
Gibt es noch sowas wie damals, als du gesagt hast, ich will unbedingt Journalistin werden, gibt es noch sowas, wo du jetzt sagst, ich will unbedingt noch,
Ja, also es gibt so, also ich glaube, so eine der wichtigsten Lektionen, die ich hatte, so Plan geht nicht, ne, und ich bleibe weiter bei dieser Orientierung, worauf hätte ich denn mal Lust, ne, also dass ich weniger sage, da muss es hingehen, sondern ich sage, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und da gibt es auch noch Stationen im BPA, von denen ich sage, so die reizen mich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich gerne noch mal ins Ausland gehen möchte, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Wie gesagt, im BPA.
Du, ne, auch durch, genau, mit dem Arbeitgeber machen kann.
Genau, also da gibt es im BPA auch echt einige spannende Sachen. Und ansonsten bin ich da relativ offen. Mhm. Also ich muss sagen, ich genieße jetzt einfach mal die Sesshaftigkeit, auch einfach mal da zu sein, auch im finanziellen Sinne gesichert zu sein. Und das ist deswegen jetzt weniger geht. Also es geht, weil ich glaube, wir haben immer so im Kopf, und wie geht's weiter und was machen wir als nächstes. Aber gleichzeitig denke ich so, ja, aber so wie es jetzt ist, ist eigentlich auch alles gerade gut. Und deswegen gibt es jetzt eher so grundsätzliche Sachen, wo ich denke, ja, da und da wäre mal schön. Da gibt es auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, auf die ich noch Lust habe, ja.
Und du bist ja auch eine Frau, die, wenn sie Lust hat, was Zusätzliches zu machen, es einfach macht, ja. Und das ist jetzt die Überleitung.
Sehr elegant, sehr elegant.
Swans, ich weiß gar nicht, wie sprecht ihr das aus, Swans?
Also wir machen es englisch, so orientiert am englischen Wort für Schwäne. Ja. Ne? Also Plural von Schwan, so Swans.
Genau, erzähl mal, was ist es überhaupt? Wann hast du das gegründet? Wie kamst du auf die Idee?
Ich fange mal an mit, wie kamst du auf die Idee, weil das, glaube ich, so die einfachste Geschichte ist. Ich war während meines Studiums Stipendiatin bei der Deutschen Stiftung Integration. Das ist ein Mentoring, also eine ideelle Förderung für engagierte Studierende mit Zuwanderungsgeschichte, und habe dort unheimlich spannende Studentinnen getroffen, die alle großartig engagiert waren und super spannende Sachen gemacht haben, die aber super eingeschüchtert waren, weil die Herren der Schöpfung dort sehr, sehr laut waren und sich viele dargestellt haben, als seien sie der nächste Kanzler und ohne erkennbaren Grund Facebook-Fanseiten für sich selber betrieben haben und also ganz, ganz, ganz anstrengende Personen. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich dachte so, hey, die Mädels können viel mehr, die haben so viele coole Sachen und so viel Krasses irgendwie geleistet und auf dem Kasten, so, ich möchte gerne irgendwas machen, einen Raum schaffen, in dem sie halt zeigen können, was sie drauf haben. Und daraus ist dann so ein bisschen konkreter dann geworden, so die Idee, Seminare zum Berufseinstieg zu machen. Das heißt quasi Seminare, in denen man sich fortbilden kann, sich darauf vorbereiten, auch auf rassistische Fragen, auf sexistische, islamophobe Fragen in Jobinterviews, verbunden aber eben einerseits mit der Möglichkeit zu lernen, krass, ich kann viel, und sich selber auch besser darzustellen und selbstbewusster zu sein mit dem, was man erreicht hat. Und parallel dazu auch mit dem Netzwerkgedanken, so, hey, ihr seid alle krass, ihr könnt mega viel und ihr seid nicht alleine, ne? Also, weil viele ja die Erfahrung machen, gerade im Studium oder so, dass man so als Ausnahme von der Regel bezeichnet wird, irgendwie als ob, wie du studierst, obwohl du Türkin bist, so in diesem Motto. Und dass es dann eben einen Raum gibt, wo sie halt wissen, wie es ist, alleine zu sein, aber gleichzeitig merken, ich bin nicht alleine. Genau, und das erste Seminar, das wir organisiert hatten, das war, da war ich noch alleine, das war März 2017, da warst du, Rosaria, ja auch eine unserer Trainerinnen. Genau, seitdem sind wir jetzt ein bisschen mehr, wir sind jetzt insgesamt zu sechst und haben Seminare gemacht, sowohl allgemein zum Berufseinstieg und allgemein zum, wie finde ich, welchen Job ich machen möchte, oder sowas wie Leadership, so wie kann ich mit Führungsposition oder mit Anspruch eines Tages eine zu übernehmen, meine Werte im Arbeitsleben quasi mit einbringen und selber Verantwortung übernehmen, bis zu sehr branchenspezifischen Seminaren. Also wir hatten ein Seminar zum Beispiel zum Thema NGOs und einen Berufseinstieg bei NGOs. Wir hatten jetzt erst vor 2 Monaten ein Seminar mit dem Bundespresseamt, weil das Bundespresseamt sich nämlich verpflichtet hat, sich einen repräsentativeren Personalstab anzueignen, also die jetzt aktiv und wirklich, muss man auch sagen, engagiert darauf hinarbeiten, einfach auch diverser einzustellen, also gerade in Bezug auf Zuwanderungsgeschichte, und wir gerade auch in quasi in diesem Zusammenhang natürlich am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, wo ich dann sagen konnte, ja, also wenn ihr Hilfe dabei braucht, ich habe da so ein kleines Seitenprojekt, mit dem ich euch gerne helfen möchte, irgendwie nur mehr qualifizierte Teilnehmerinnen zu finden oder Bewerberinnen zu finden. Und es ist eine super aufregende Sache, wenn man dadurch unfassbar spannende und inspirierende Persönlichkeiten kennenlernt. Einfach super spannende Mädels, die krasse Sachen machen, die irgendwie engagiert sind, die sich irgendwie auch gesellschaftlich einbringen und denen wichtig ist, was zu bewegen. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Mhm.
Schön. Du hast vorhin erzählt, dass du selber einen polnischen Hintergrund hast. Was hat das für eine Bedeutung gespielt in deinem Leben? Also, du bist dann zur Deutschlandstiftung Integration gekommen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt Bio-Deutsche gewesen wärst, hättest du dieses Stipendium nicht bekommen, aber irgendein anderes. Bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt so für deine eigene Biografie und auch im Hinblick auf die Frauen, die ihr da kennenlernt durch eure tolle Initiative. Welche Bedeutung hat das heutzutage?
Also ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen für mich selber war halt zu unterscheiden, dass ich nun mal aus einem Land komme, das jetzt europäisch ist und EU-Mitglied ist. Ne? Also ich bin weiß, aber man merkt halt höchstens noch meinen Nachnamen. Gesundheit. also dass es wichtig ist zu unterscheiden, so man sieht mir das auf der Straße nicht an, höchstens eigentlich an meinem Namen. Ne? Und mit dem Marta Duczynski ist es schon so, dass es manchmal so, oh, kommt das aus Polen? Ich denke mal, ihr Schlingel, ja, genau das tut es. Ich muss sagen, bei mir war es ein sehr großer Unterschied zwischen Kindheit und später. Also ich weiß noch so, als Kind war das dann erst schon so, ja, das ist irgendwie die Polin und die lernt aber fleißig und so. Und es war sehr, sehr lustig, weil ich vor ein paar Jahren eine alte Kindergärtnerin von mir wieder getroffen hat. Die hat auch so, ach ja, Martha ist übrigens Polin. Aha. Und da dachte ich so, es ist spannend, weil mir das sehr lange nicht mehr passiert war später. Klar, im Studium gab es dann ab und zu so merkwürdige irgendwie Interaktionen. Also ich glaube, ich komme halt aus Friedrichshafen, das ist eine Industriestadt am Bodensee, was bedeutet, dass wir auch im Abi-Jahrgang relativ viele Leute mit anderen quasi familiären Hintergründen hatten aus dem Ausland. Also seien das Russlanddeutsche, seien das Türkischstämmige, seien das Schwarze. Wir waren relativ auch aus vom Balkan und so, war es dann doch relativ divers. Und ich habe dann im Studium gemerkt, so, dass das anderswo nicht so ist. Und habe dann so Sachen irgendwie, ich habe einmal zum Beispiel erzählt, dass ich, also bei mir war es so, meine Mutter hat, als ich ein Kind war, immer nur Polnisch mit mir gesprochen, weil sie Angst hatte, mir sonst ein falsches Deutsch beizubringen. Und ich habe die Geschichte einmal im Studium erzählt und es sehr bereut, weil die Reaktion war, ach ja, das merkt man hört schon auch deinen polnischen Akzent. Ach, und da dachte ich, so einen Scheiß tut man so, ja, also ich rede höchstens Schwäbisch, ja, das ist das Höchste der Gefühle. Aber das war's dann halt auch. Und das war so eine Sache, wo ich natürlich auch das Privileg hatte, mich dafür zu entscheiden, das zu verstecken. Ja. Ne, also es gibt Leute, die können sich das nicht so aussuchen. Und habe dann schon für mich dann eher darauf geachtet, so wann möchte ich das thematisieren, weil ich sehe, dass einfach in der Mehrheitsgesellschaft man, obwohl, wie gesagt, ich so das wirklich, ich glaube, so wenig Migrationshintergrund habe, wie man sich nur denken kann. Ne? Also das Einzige, was quasi noch privilegierter wäre als Migrationshintergrund, ist, wenn ich jetzt irgendwie aus Schweden oder Frankreich stammen würde. Ne? Also so Polen ist zwar nicht sexy so als Abstammungsland, aber immerhin ist man ja weiß und europäisch und Christen und richtiger Kulturraum und so. Und entsprechend war das für mich dann gerade im Studium schon so eine Erkenntnis, so ich muss mir überlegen, wann möchte ich das, wann entscheide ich mich dafür, quasi Leuten die Erlaubnis zu geben, mich in diese Schublade zu stecken. Habe aber natürlich trotzdem gesagt, ich möchte die Tatsache, dass ich so in Polen verbunden bin und dass ich die Sprache auch auf einem muttersprachlichen Niveau spreche, auch nutzen. Und deswegen wollte ich auch das Erasmus-Semester in Krakau machen, weil ich auch wirklich Spaß daran hatte, Lust darauf hatte. Es war natürlich auch witzig, weil ich jetzt im Nachhinein immer, wenn es heißt, kommst du aus Polen, ich so, nee, ich habe da nur mein Erasmus-Semester verbracht, auch immer eine schöne Antwort habe quasi. Und es war natürlich auch, es hat mir die Möglichkeit gegeben, dort im ARD-Studio quasi ein Praktikum zu machen, ne? Weil die wollten Leute, die Polnisch können oder Fernseherfahrung, und ich hatte beides. Ich habe polnische Muttersprache gehabt und ich hatte ein Praktikum bei Galileo gemacht. Und das bedeutet, dass ich aufgrund dieser Fähigkeiten und dann auch des Praktikums später quasi die Möglichkeit hatte, dort nochmal als Producerin zu arbeiten und quasi als Journalistin für die ARD in einem Auslandsbüro zu arbeiten, während eines Sportgroßereignisses. Ne? Also es hat mir schon Möglichkeiten auch eröffnet, die ich ohne sie vielleicht so nicht gehabt hätte. Ich muss sagen, dass auch durch mein Erasmus-Semester in Krakau ich mich nochmal viel mehr mit meinem Polnisch dann auch auseinandergesetzt habe als sonst. Und auch dann plötzlich meine Mutter ganz andere Fragen dazu gestellt habe, wie war es denn früher und habt ihr nicht und solche Dinge. Und jetzt auf der Arbeit ist aber ganz klar, wenn Leute sagen, hey, wir haben zu wenig Leute mit Migrationshintergrund, dann sitze ich im Raum und die gucken sich einmal um den Raum und sagen, ja, schau dich mal um, hier ist niemand. Ne? Also es ist auch klar, dass ich das Privileg habe, auch nicht als solche wahrgenommen zu werden. Deswegen glaube ich, dass ich bei dem Thema immer nur begrenzt mitreden kann, was Diskriminierungserfahrungen angeht. Ne? Also ich kann klar über die positiven Sachen, so interkulturelle Kompetenz und irgendwie ne, Sprachkenntnisse und solche Sachen schon. Aber wenn es darum geht, benachteiligt zu werden, würde ich sagen, sind wir polnischstämmigen Leute eigentlich in einer sehr bequemen Situation, weil, und gerade im Osten auch, und sorry, dazu zähle ich jetzt mal ganz Berlin, weil es einfach in Ostdeutschland mehr Leute gibt, die einen Nachnamen mit Ski enden. Mhm. Ne? Und dadurch ist es einfach auch ein üblicherer Name, wo man nicht gleich als Erste denkt, oh, die muss polnischstämmig sein. Mhm. Ne? Also es ist im Süden, wo ich herkomme, dann schon ein bisschen eindeutiger, als es hier in Ostdeutschland geht. Sorry, wenn ich den Westberlinern jetzt auf die Füße trete.
Okay. Und die Frauen, die ihr jetzt schon in den verschiedenen Durchgängen hattet, das sind ja 2 im Jahr, ne? Also hilf mir, wie viele hatte ihr?
5 hatten wir jetzt. 5
insgesamt. Und das sind immer jeweils 15, ne?
Teilnehmerin. 20.
20 sogar, wow. Also 100 Frauen.
So im Großen und Ganzen, ihr habt ja jetzt auch Feedback von denen, vielleicht habt ihr auch ein Alumni-Programm, ja? Würdest du sagen, es hilft wirklich? Und wenn ja, was ist es? Was ist so der Schlüssel sozusagen, der dann die Sache ins Rollen bringt?
Also grundsätzlich glaube ich, so unser absolutes Traumziel erreichen wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, wenn die Mädels alle Chefinnen sind. Aber bis dahin braucht es noch ein bisschen. Wir können auf, also es gibt ein paar Sachen, die kann man nur spüren, und es gibt ein paar Sachen, die sind so greifbar. Ne? Ich fange mal mit den weniger greifbaren Sachen an. Es entsteht einfach eine wahnsinnig spannende Atmosphäre. Die Mädels tun sich zusammen, sie treffen sich, sie starten eigene Projekte zusammen. Sie treffen sich irgendwie, wenn die eine in München ist, dann schreiben sie mit den anderen Münchnerinnen, ne, schreiben sich gegenseitig irgendwie, hey, hier ist eine Ausschreibung, weiß jemand da was Bescheid und so. Wobei, damit habe ich einen fließenden Übergang geschaffen zu den greifbaren Sachen. Also, dass sich auch wirklich ein Netzwerk gebildet hat, ne, dass sie miteinander Zeit verbringen, dass sie sich treffen, miteinander Projekte starten, sich gegenseitig über Ausschreibungen und Ähnliches informieren. Was bei uns auch ganz klar ist, ist die Idee, dass sie auf Ideen kommen, sich um Dinge zu bewerben, die sie sich vorher vielleicht nicht zugetraut hätten oder von denen sie vorher nicht wussten, ganz banal, ne? Also das ist, spielt bei uns auch mal so eine Rolle, wo wir dann ganz klar greifbar sagen können, da hat sich jemand um etwas beworben, weil sie bei uns auf dem Seminar war. Da macht jetzt jemand ein Erasmus-Semester, ein Praktikum, eine Stipendienbewerbung oder einen Job, die sie sich vorher nicht zugetraut hätten und die sie sich jetzt handfest beworben haben, nachdem sie quasi im Seminar entweder davon erfahren haben oder dazu ermutigt wurden, sich darum zu bewerben. Und das heißt, das sind so die Sachen, von denen wir uns darauf freuen, dass wir in einigen Jahren dann das sogar noch klarer sagen können, so, ne, wir haben jetzt diese irgendwie verschiedenen Möglichkeiten, die dadurch ermöglicht worden sind. Und das sind jetzt zum Beispiel Positionen, von denen wir uns so ein bisschen einreden können, dass wir auch unseren Beitrag dazu geleistet haben, dass die Mädels diese Position erreicht haben.
Toll, schön. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal in Hinblick auf Frauen, die auch irgendwann mal ein Studium der Politikwissenschaften angefangen, vielleicht auch nicht unbedingt beendet haben, vielleicht auch noch in der Magisterzeit und dann erst mal Kinder bekommen und irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Also ich möchte jetzt mal genau die Frauen ansprechen oder von den Frauen reden, die wir auch oft in der Beratung haben, die eben jetzt nicht so wie eure Generation, ne, während des Studiums schon alles perfekt gemacht haben, Praktika hoch und runter und Auslandserfahrung und. Kannst du aufgrund deiner Erfahrungen oder auch der Kolleginnen und Kollegen, die du so kennst, könntest du nochmal so einen Tipp geben für Leute, die jetzt vielleicht nicht so den super geradlinigen Weg gegangen sind? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch nach einem Master, nach einem ordentlichen Master, der dir viel Geld gekostet hast, hast du trotzdem nochmal ein Praktikum gemacht. Ja, wäre es vielleicht sowas, dass man sagt, okay, wenn da noch nicht genug praktische Erfahrung ist, dann versucht trotzdem ein Praktikum zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so toll ist, aber es hilft wirklich?
Auf jeden Fall, ja. Also ich würde vielleicht dem Ganzen vorwegstecken, ist, dass dieser Selbstzweifel, glaube ich, ein explizit Frauenproblem ist. Also ich kenne Herren der Schöpfung, auch unserer Generation, die nichts vorzuweisen haben und mit meiner Anspruchshaltung durch die Welt laufen, wo ich denke, wer hat, also kannst du das bitte irgendwo abzapfen? Ich hätte gern auch was davon. Du kannst Millionen damit verdienen, wenn du das an Frauen verkaufst. Deswegen grundsätzlich glaube ich erstmal keine Panik machen, wenn es im Lebenslauf irgendwie noch nicht so rund ist, wenn auch keine klare Linie, irgendwie kein klarer roter Faden da ist. Was das Praktikum nach dem Studium angeht, ist eine Sache, der man sich halt bewusst sein muss, dass ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ist, gibt es die Möglichkeit, dort einen Job zu bekommen in Anschluss an das Praktikum. Ne? Ich habe dieses Risiko quasi bewusst, bin ich eingegangen und gesagt, ich weiß, die werden mich nicht übernehmen, ich möchte aber trotzdem hin. Aber grundsätzlich ist das eine der häufigsten Dinge, die ich so in meinem Umfeld erlebt habe, ist, wenn die Leute nicht schon vorher das geregelt hatten, quasi hat man ein Praktikum gemacht bei einem Arbeitgeber, wo man dann, wenn man gut war, auch, oder manchen war nicht so gut und haben es trotzdem danach einen Job bekommen, wo man danach übernommen werden kann. Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, weil man dadurch auch quasi sich selber unter Beweis stellen kann, und zwar basierend auf quasi tatsächlicher Arbeitsleistung und nicht basierend auf einem Stück Papier, das vielleicht nicht so viel aussagt, wie die Lebensgeschichte tatsächlich vorzuweisen hat.
Okay. Das So, aufgrund der Zeit, ich könnte dir jetzt noch 1000 Fragen stellen, aber ich will ja auch unserem Publikum noch die Möglichkeit geben, nach dem Interview, vielleicht nochmal so ein abschließendes Statement. Ja, hast du was vorbereitet?
Klar, ich laufe immer mit Abschlussstatements in meiner Hosentasche herum.
Du rufst nicht so ängstlich an. Du hast ja jetzt schon was Schönes gesagt zu dem Thema. Keine, bitte nicht so viele Selbstzweifel. Liebe Frauen, ja?
Genau. Liebe Mädels, lasst euch nicht einschüchtern, ihr seid toll. Ist und zwar jede einzelne von euch, auch du.
Okay, danke.
Ja, ich danke.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.